Liebe Schwestern und Brüder, ist es euch auch schon mal so gegangen? Jemand zeigt dir etwas, was ihm ganz wichtig ist, aber deine Aufmerksamkeit wird von etwas anderem in Bann gezogen? So ist es mir gegangen mit dem heutigen Predigttext. Da sagt Gott selbst zu seinem Volk: Seht, das ist mein Knecht. Er will uns etwas zeigen, was ihm wichtig ist, von dem er überzeugt ist, dass es für uns wichtig ist. Er gibt eine klare Anweisung, die man doch auch einfach umsetzen kann. Und was ist meine Reaktion? Mir springt etwas anderes ins Auge, und zwar so stark, dass es mich nicht mehr loslässt. Was soll ich jetzt tun? Mich von Gottes Wort in meinem Blick korrigieren lassen oder dem, was mich fasziniert, nachgehen? Bevor ich diese Frage beantworte, hören wir jetzt erstmal den Predigttext aus Jesaja 42. Siehe, mein Knecht, den ich halte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er wird das Recht zu den Nationen hinausbringen. Er wird nicht schreien und die Stimme nicht erheben und seine Stimme nicht hören lassen auf den Straßen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue bringt er das Recht hinaus. Er wird nicht verglimmen noch einknicken, bis er das Recht auf Erden aufgerichtet hat. Und die Inseln warten auf seine Weisung. So spricht Gott, der Herr. Ich, der Herr, ich habe dich in Gerechtigkeit gerufen und ergreife dich bei der Hand. Und ich behüte dich und mache dich zum Bund des Volkes, zum Licht der Nationen, blinde Augen aufzutun, um Gefangene aus dem Kerker herauszuführen und aus dem Gefängnis, die in der Finsternis sitzen. Ich denke, die meisten kennen diesen Text. Es ist das erste sogenannte Gottesknechtslied. Gott fordert uns auf, unseren Blick weg von unserer Not und hin auf seinen Knecht zu richten, den er schicken wird zur Rettung der ganzen Welt. Und das ist ja auch berechtigt, dass er uns darauf hinweist, es ist wichtig und gut, wenn wir auf den kommenden Retter schauen. Doch zuerst werfen wir jetzt einen Blick zurück auf die Situation, in die hinein dieser Text gesprochen worden ist. Das Gottesknechtslied führt uns in eine der dunkelsten Zeiten des jüdischen Volkes zurück, in die Zeit der babylonischen Gefangenschaft, ein halbes Jahrtausend vor der Geburt Jesu. Heimatlos fühlen sich die Israeliten, entrechtet und abgeschnitten von ihren Wurzeln. Hoffnung flackert nur noch wie der verglimmende Docht einer Kerze. Vielen scheint das Rückgrat unter der Knute der neuen politischen Machthaber gebrochen zu sein, wie ein geknicktes Schilfrohr. Auf jeden Fall spüren die Verschleppten ihre Ohnmacht. Darum habe ich den ersten Punkt mit die Ohnmacht der Menschen überschrieben. In ihrer Ohnmacht rufen die Menschen: Ist das gerecht? Wo bleibt Gott? Müsste er, der Große, der Gerechte, nicht handeln und eingreifen? Der Weg zu den Empfindungen unserer Tage ist nicht weit. Auch wir fühlen uns ohnmächtig im Angesicht einer neuen Virusvariante, die sich noch schneller ausbreiten soll wie die vorhergehenden. Oder vielleicht sind es die Vorschriften unseres Staates, die bestimmen, was wir noch tun dürfen oder vor allem was nicht, die in uns Ohnmachtsgefühle aufkommen lassen. Wir fühlen uns durch die vielen Einschränkungen abgeschnitten von unseren Wurzeln. Beziehungen können nicht wie früher gepflegt werden. Gemeindeveranstaltungen können nicht stattfinden. Uns fehlt Gemeinschaft, uns fehlen Berührungen und Ermutigung. Und so ist auch in uns die Frage, wo bleibt Gott? Müsste er, der große Gerechte, nicht handeln und eingreifen? Doch nun greift Gott ein. Er ergreift die Initiative und stellt seinem Volk den kommenden Erlöser vor. Er bezeichnet ihn als Knecht. Deshalb müssen wir diesen Begriff etwas näher unter die Lupe nehmen. Vielleicht ist das für viele von uns ein veralteter Begriff. Wir kennen ihn noch aus der Landwirtschaft, vor allem von größeren Höfen oder Gutsbetrieben. Da gab es Knechte, die für die Gutsbesitzer arbeiteten. Der Begriff bezeichnet also jemanden, der für einen anderen arbeitet. Je nachdem, wer dieser andere ist, für den gearbeitet wird, hat der Begriff dann ganz unterschiedliche Nuancen. So wurden eben auch die Regierungsbeamten eines Königs als Knecht bezeichnet. Das bedeutet, Knecht kann auch einen Minister bezeichnen. Und genau dieser Fährte müssen wir folgen. Der Herr ist ja kein Geringerer als Gott selbst, der König aller Könige. Und sein Knecht ist damit nicht irgendein unterster Sklave, sondern einer in höchstem Amt und Würden. Hier ist das Wort Knecht ein Titel, ein Ehrenname. Wer aber ist jetzt dieser Knecht, der nicht mit Namen genannt wird? In der Forschung gibt es darüber unterschiedliche Meinungen, ob eine Einzelperson gemeint ist, zum Beispiel König Kyros von Persien, der es möglich machte, dass das Volk nach 70 Jahren Verbannung endlich wieder heimkehren durfte. Er wird im Jesaja-Buch als Knecht bezeichnet. Oder ist das ganze Volk Gottes gemeint? Es wird auch so bezeichnet als Jakob mein Knecht. Oder ein zukünftiger Messias. Wir sehen in diesem Knecht Jesus, den Sohn Gottes. Ich denke, diese Frage ist nicht so zu beantworten, wie wenn es eine einzig richtige Antwort gibt, sondern es sind eigentlich alle Antworten richtig. Denn entscheidend ist hier vor allem, wer handelt. Gott selbst hat etwas vor. Er hat einen Plan, er selbst tut alles, um wieder Heil zu schaffen, nachdem die Menschen sich von Gott abgewendet haben. Der Knecht Gottes ist also einer, der dafür ausgewählt wird und sich gehorsam zur Verfügung stellt, Gottes Heilsplan für diese Welt umzusetzen. Das war damals das Volk Israel als Ganzes. Oder einzelne Menschen aus dem Volk. Das war Jesus als der vollkommene Knecht Gottes, der Messias. Und das können heute auch wir sein, als Christen, die sich Gott zur Verfügung stellen, denn wir sind der Leib Christi. Gott selbst ist der Handelnde. Und damit sind wir jetzt bei dem angelangt, was mir ins Auge gesprungen ist. Der eigentlich Handelnde in diesem Text ist nicht der Knecht, sondern Gott selbst. Darum habe ich den zweiten Punkt überschrieben mit das Wirken Gottes. Also schauen wir jetzt nicht zuerst auf das, was über den Knecht gesagt wird. Das ist eigentlich das, was man meistens zu diesem Text hört. Sondern wir schauen jetzt zuerst auf das, was Gott über sich selber sagt, über sein Handeln an und mit seinem Knecht und auf das, was er ihm zusagt. Ich habe die Punkte hier in zwei Spalten aufgelistet. Die erste Spalte, das ist Vers 1, ist ganz sachlich beschrieben mit ich stehe zu ihm, also in der dritten Person. Die zweite Spalte, das ist Vers 6, die ist dann persönlich, du. Ich stehe dir zur Seite, ich fasse dich an der Hand. Und ich denke, diese doppelte Aufzählung macht deutlich, wie wichtig Gott das ist. Und es bekräftigt seinen Zuspruch an den Knecht eben in doppelter Weise. Und das hat mich so fasziniert. Bevor das kommt, was der Knecht tun wird, sagt Gott, wie er zu ihm steht und was er an ihm tun wird. Das finde ich so ganz anders, als wir Menschen es erwarten würden. Bei uns ist es doch so, der Herr gibt die Befehle und der Knecht hat sie auszuführen. Ganz anders ist es bei Gott, dem wahren Herrn, wie er seinem Knecht begegnet und was er an ihm tut, das ist die Grundlage, auf der der Knecht seinen Auftrag ausführen kann. Schauen wir uns das Tun Gottes doch jetzt etwas ausführlicher an und gehen diese Punkte durch. Ich stehe zu ihm, ich fasse dich an der Hand. Andere Übersetzungen sagen, ich halte ihn, ich stütze ihn oder ich ergreife deine Hand. Das Erste, was Gott seinem Knecht zuspricht, ist Rückhalt, Stütze und volles Vertrauen. Wenn jemand sagt, egal was kommt, ich stehe zu dir, dann ist das Ausdruck eines ganz tiefen Vertrauens. Der Herr weiß, dass sein Knecht den Auftrag recht ausführen wird und vertraut ihm ganz. Und darum kann er ihm das zusagen, ich stehe zu dir. Weil wir heute der Leib Christi sind, durch den er in dieser Welt wirkt, dürfen wir diese Zusage auch für uns ganz persönlich hören. Und so bitte ich euch, diese Zusagen jetzt mit eurem Herzen zu hören und in eurem Herzen aufzunehmen. Gott steht zu dir. Er hält dich fest und stützt dich, damit du nicht fällst. Er nimmt dich bei der Hand und führt dich. Der nächste Punkt. Ich habe ihn erwählt. Ich habe dich aus Gerechtigkeit gerufen. Gottes Erwählen ist anders, als wir das tun würden. Wir würden den Besten, den Schönsten oder den Tüchtigsten auswählen. Gottes Kriterium ist ganz anders. Wir kennen das zum Beispiel von der Salbung des Königs David. Isai hat noch 7 Söhne, die älter sind und die kommen alle der Reihe nach dran und alle sind groß und schön und bei jedem denkt Samuel, der ist es doch. Und keiner von denen ist's. Gott sieht nicht, was vor Augen ist, er sieht das Herz an. Oder das Volk Israel, Gott hat es erwählt, wie er sagt, obwohl es das Geringste unter den Völkern war, steht in 5. Mose 7, er hat es erwählt aus Liebe. In 5. Mose 10 finden wir das. Also man muss da aufpassen, nicht weil es das Geringste ist, hat er es erwählt. Also Gott erwählt auch nicht aus Mitleid das Kleinste oder Schwächste, sondern obwohl. Das bedeutet, sein Erwählen geschieht in Freiheit, ohne menschliche Kriterien. Also nicht unsere Qualitäten bestimmen seine Wahl, sondern seine Wahl gibt uns, den Erwählten, Identität, Bedeutung und Berufung. Drum höre es heute, ich habe dich erwählt, weil du mir so wichtig bist. Ich habe dich zu mir gerufen, weil ich Gemeinschaft mit dir haben möchte und weil ich durch dich wirken möchte. Der nächste Punkt. Meine Seele hat Gefallen an ihm. Die Seele steht für das Innere und damit auch für das Verlangen. Gott hat Verlangen nach seinem Knecht. Dieses Verlangen macht das Gegenüber zum Liebsten. Gott freut sich über seinen Knecht und fühlt sich zu ihm hingezogen. Das haben wir schön in der Schriftlesung von der Taufe gehört, wie Gott sich über seinen Sohn freut und ihm vor aller Welt seine Liebe zusagt. Gott freut sich auch über dich. Er hat Verlangen nach Gemeinschaft mit dir, weil du ihm gefällst. Der vierte Punkt, ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Ich rüste dich aus. Der Geist ist die Kraft und die Bevollmächtigung zum Auftrag. Der Knecht muss und kann seinen Auftrag nicht aus seiner eigenen Kraft ausführen. Er braucht dazu einerseits die Legitimation, die Bevollmächtigung durch seinen Herrn und andererseits aber auch die Kraft und die Möglichkeiten und die Führung seines Herrn. All das hat Gott auch uns geschenkt durch die Gabe des Heiligen Geistes. Darum dürfen wir heute hören, du bist bevollmächtigt, an Jesus statt zu handeln auf dieser Erde. Gott gibt dir seine Kraft und seine Möglichkeiten. Durch seinen Geist führt er dich nach seinem Willen. Und der letzte Punkt, ich mache dich zum Bund für das Volk und zum Licht für die Völker. Wir nähern uns jetzt dem Auftrag des Knechtes, aber trotzdem ist es immer noch so, dass Gott der Handelnde ist und nicht der Knecht. Gott macht seinen Knecht zum Bundesvermittler für sein Volk und zum Licht für die ganze Welt. Gott macht es. Der Knecht ist nur der Ausführende. Gott ist der Handelnde. Das ist auf der einen Seite ja entlastend. Ich muss es nicht selber schaffen. Gott macht es. Auf der anderen Seite ist es aber auch demütigend. Wir können uns da nicht auf die Schulter klopfen und sagen, das habe ich gut gemacht. Nein, die Ehre gehört Gott. Im Johannesevangelium sagt Jesus, der Sohn kann nichts aus sich heraus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Schon Johannes 5, Vers 19. Also auch hier wird es deutlich, der Vater ist der Handelnde, der Sohn ist der Ausführende auf dieser Erde. Und darum habe ich den dritten Punkt überschrieben mit die Auswirkungen auf den Knecht. Der zweite war das Wirken Gottes und dieses Wirken Gottes hat Auswirkungen auf seinen Knecht. Ich finde es sehr spannend, dass der König seinem Knecht keine Befehle erteilt im Sinne von zuerst machst du dies, dann sollst du das ausführen und wenn du fertig bist, musst du unbedingt auch noch jenes machen. Kein, du sollst, du musst, jetzt mach endlich. Das kommt in der Elberfelder Übersetzung schön zum Ausdruck, weil die quasi im Futur formuliert, er wird das Recht zu den Nationen hinausbringen, er wird nicht schreien, er wird das geknickte Rohr nicht zerbrechen, er wird den glimmenden Docht nicht auslöschen, er wird das einfach tun. Auf der Grundlage dessen, was sein Vater ihm zugesprochen hat und was er tut, der Vater, kann der Knecht gar nicht anders. Er wird sich ganz Gott zur Verfügung stellen und es geschehen lassen. Vielleicht noch eindrücklicher die Formulierung in Vers 7. Wir hatten schon den Vers 6. Ich mache dich zum Bund für das Volk und zum Licht der Nationen. Und dann geht's einfach weiter mit Umkonstruktionen, um blinde Augen aufzutun, um Gefangene aus dem Kerker herauszuführen, um aus dem Gefängnis zu befreien, die in der Finsternis sitzen. Also da ist ganz deutlich, dass Gott der Handelnde ist und das, was nachher kommt, das ist durch ihn bewirkt, dann durch den Sohn. Nun unterscheidet sich der Regierungsstil dieses Ministers grundlegend von dem weltlicher Politiker. Das sieht man, finde ich, vor allem an diesen Aussagen, was heißt, was der Knecht nicht tun wird. Er ist keiner, der viel Lärm um sich macht. Kein Herrscher, der durch laute Rufe gerechtes Leben anordnet, der schreiend bekannt gibt, dass jetzt Gerechtigkeit geschehen wird und dass er das durchsetzen wird. Auch keiner, der Klagen über die Ungerechtigkeit in der Welt hinaus posaunt, sondern er ist der, der einfach Gerechtigkeit leben wird. Er wird es tun. Und Gottes Gerechtigkeit wird durch ihn zu allen Völkern bis ans Ende der Welt kommen. Er wird nicht schreien, sondern in der Stille zu den Menschen reden. Ihnen seine Liebe zeigen und ihnen ihren Wert zusprechen. Dort, wo Menschen an ihre Grenzen stoßen, wo sie der Verzweiflung nahe sind, ist er mitten unter ihnen und schenkt ihnen seine Nähe, seine Hilfe und seine Kraft. Den verlöschenden Docht wird er nicht vollends auspusten, nicht den Stab brechen über Menschen, nicht über uns und auch nicht über andere. Wo noch ein bisschen Hoffnung ist, wird er sie erhalten. Und wo noch ein bisschen Sehnsucht ist, wird er sie entfachen, dass sie stärker wird. Den Blinden wird er die Augen öffnen. Das hat Jesus ganz real gemacht, zum Beispiel an Bartimäus. Aber noch viel öfters öffnet er die inneren Augen der Menschen, dass sie ihn als ihren Retter erkennen können. Durch seinen Tod und seine Auferstehung hat er die Menschen aus der jahrhundertealten Gefangenschaft der Sünde befreit. Aus der tiefsten Finsternis hat er sie ins Licht seiner Herrlichkeit geführt. Jesu Wirken auf dieser Erde ist nicht beendet durch seine Himmelfahrt. Vielmehr ist er immer noch am Wirken, direkt an Menschenherzen oder durch uns. So wie wir seinen Zuspruch ganz persönlich für uns nehmen dürfen, so soll dies auch bei uns dazu führen, dass Jesus seinen Auftrag durch uns in dieser Welt weiterlebt. Und dass wir das einfach tun. Paulus beschreibt es im Epheserbrief so: In Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir gute Werke tun, die er für uns vorbereitet hat, damit wir damit unser Leben gestalten. Epheser 2, Vers 10. Wenn wir mit ihm, dem Weinstock, verbunden sind, dann wird sein Lebenssaft durch unser Leben diese Frucht hervorbringen. Kein du sollst, du musst, jetzt mach endlich, sondern ein durch uns hindurchfließen seiner Gnade. Wenn wir ihm den Raum geben, uns ihm zur Verfügung stellen, wird er seine Werke, seine Wunder durch uns wirken zu seiner Ehre. Deshalb sollen wir unseren Blick nicht auf Auflistungen von Dingen setzen, die wir als Christen zu tun haben, was Gott uns aufgetragen hat, sondern wir dürfen uns immer wieder neu vor Augen führen, was Gott uns zugesprochen hat und immer wieder neu zuspricht. Es in unseren Herzen bewegen, damit es ein Teil von uns wird und unseren inneren Menschen prägt. In der Stille können wir hören und sehen, was Gott für uns vorbereitet hat und es dann freudig mit ihm zusammen tun. So sind wir Knechte, die Gott in dieser Welt braucht und an denen er Freude hat. Amen.